wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir alle wieder so zahlreich heute hier sind. Ich habe echt gedacht, ich könnte heute eine Moderation machen ohne Schnee, aber irgendwie klappt das nicht so richtig in diesem Winter. Aber ich freue mich trotzdem, dass wirklich alle hier sind, und ich hoffe, dass keiner irgendwo unterwegs stecken geblieben ist oder ausgerutscht ist oder wie auch immer. Aber das ist auch... das ist nicht egal, aber es ist egal, was für ein Wetter ist und was draußen passiert und was überhaupt in der Welt passiert. Es ist nicht wichtig für uns in diesem Moment. Wichtig ist für uns in diesem Moment, dass Gott versprochen hat, dass er unter uns ist, dass er bei uns ist, dass er uns einfach diese Zeit gibt, um ruhig zu werden, um nachzudenken über sich selbst, über die Welt vielleicht, über Gott und was Gott eigentlich mit uns so vorhat, welche Gedanken er über uns hat, dass wir ein Bild bekommen von dem, wie Gott überhaupt ist. Und das wünsche ich mir, dass das in diesem Gottesdienst rüberkommt, dass wir etwas davon hören, dass wir uns ja darauf einlassen können, dass Gott jetzt mitten unter uns ist. Und deswegen feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich lade Sie ein, wirklich sich auf diesen Gottesdienst mit Gott in der Gemeinschaft unter uns einzulassen. Ich freue mich, dass der BU heute da ist. Es ist ja eine ganze Anzahl, eine ganze Schar junger Leute. Ich muss euch einfach sagen, heute werden wir viel Text haben, viel Worte hören. Aber wir haben Predigttext. Das ist, ich kenne mich nicht so damit aus, aber Star Wars oder wie auch immer diese Sendungen sind, kommt dem schon sehr, sehr ähnlich. Über vergossenes Blut, um Krieg, um Mord. Echt Horror, sage ich euch. Also, die schwache Nerven haben, lasst euch trotzdem drauf ein. Es ist Gottes Geschichte. Aber nicht nur der BU ist da, sondern ganz viele andere auch. Und jemand, der von weit her gereist ist. Wir haben diese Woche einen Hospitanten aus Bayern bei uns. Und als ich das gehört habe und mir vorgestellt worden ist, habe ich gehofft, dass ich ihn irgendwie verstehen werde, weil ich der bayerischen Sprache nicht so ganz mächtig bin. Und als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, haben wir uns sofort das Du angeboten. Carsten Wenzel ist jetzt unter uns und ich bitte dich mal nach vorne zu kommen. Dann haben die Leute schon mal so einen Eindruck von dir. Also ich sage einfach Carsten auch weiter hier. Also du kommst aus Bayern, aus Augsburg, und du bist Hospitant hier. Wie war deine Woche? Und versuch bitte so zu sprechen, dass alle anderen dich auch verstehen.
Dann gebe ich mir mal Mühe und lege mein bestes Hochdeutsch auf. Meine Woche war soweit echt super. Ich mache eine Hospitation im Rahmen des Kontaktstudiums des Bundes der Freien Evangelischen Gemeinden. Das bedeutet, ich bin nicht in Eversbach gewesen, sondern an der Bibelschule Wiedenest. Kennt vielleicht einige hier. Und um Pastor im Bund zu werden, muss man ein Kontaktstudium machen. Und zu diesem Kontaktstudium gehört eine Hospitation. Das heißt, ich versuche, eine Gemeinde kennenzulernen, die ganz anders ist als unsere eigene. Ich selber bin jetzt in Augsburg Süd. Wir haben 42 Mitglieder, sind also sehr anders als Sie. Es war für mich sehr interessant, einfach mal einen Einblick zu kriegen, wie man eine große Gemeinde strukturieren könnte, wie der Arne seinen Dienst gestaltet, was wir gleich machen, was wir unterschiedlich machen. Zu meiner Geschichte vielleicht noch kurz, warum ich jetzt gar nicht so bayerisch klinge und auch nicht in Lederhose daherkomme oder irgendwas. Ich komme von gar nicht so weit weg. Ich bin nämlich aus Hagen ursprünglich. Das ist fast Bayern. Kurz an der Grenze. Und ich habe... Vor Wiedenest habe ich in Bochum Spanisch studiert und war dann in Überlegung, vielleicht mit der Allianzmission in ein spanischsprachiges Land zu gehen, also mit dem Wunsch ins Ausland zu gehen. Und über die Allianzmission bin ich dann auch im Ausland gelandet, zwar nicht in Spanien, aber in Bayern. Und da halte ich die westfälische Flagge nach oben.
Das ist nämlich prima. Als wir den ersten E-Mail-Kontakt gehabt haben, hat er sofort gefragt, hör mal, ich bin in Dortmund und ich halte in Bayern die BVB-Fahne nach oben, damit sind wir wieder bei der TO. Und kannst du mir noch eine Karte besorgen für Borussia? Und der Fanclub macht das möglich. Du hast ein super Spiel gesehen.
Ja, war ganz gut, ja.
Wir haben wieder mal gewonnen.
Und die Bayern nicht.
Und die Bayern nicht, genau. Eine Frage habe ich noch. Als ich mit dem Arne zusammengesessen habe,
sind wir darüber gestolpert, dass im Pastorenverzeichnis manche Pastoren gekennzeichnet sind. Da gibt es ein Sternchen, da gibt es sogar ein Doppelsternchen, da gibt es eine Raute und da gibt es eine Doppelraute. Du bist mit einer Raute gekennzeichnet. Was bedeutet die Raute?
Mich interessiert viel mehr, was eine Doppelraute ist. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Das muss ich gleich mal rausholen, das Verzeihnis. Jetzt muss ich echt überlegen. Also Arne ist, würde ich sagen, auf der höchsten Stufe der Heiligkeit, der gar nichts. Der hat kein Kreuzchen, kein Sternchen, keine Raute. Das sind die Pastoren im Bund. Sternchen heißt, glaube ich, als Pastor angestellt, aber nicht Pastor im Bund. Raute bin ich. Ich bin im Kontaktstudium auf dem Weg zum Pastor im Bund. Doppelsternchen, keine Ahnung. Und Doppelraute sind wahrscheinlich die zweimal studieren nebenher oder so. Weiß ich nicht.
Ja gut, das war nur so ganz nebenher, damit wir noch was lernen. möchte ich aber bitten, dass du mit uns zum Anfang des Gottesdienstes betest. Ja,
Mann. Und wenn es möglich ist, bitte ich aufzustehen dazu. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir, dass du wirken möchtest, reden möchtest in unsere Herzen rein, dass du uns näher an dich ranziehen möchtest. Und Jesus, du weißt viel besser, als wir das voneinander oder vielleicht auch von uns selbst wissen, wo wir genau stehen. Danke, dass du jedem das geben kannst, was er braucht. Danke, dass du jeden liebst und dass du jeden erreichen möchtest. Herr, wir beten darum, dass all das, was uns beschäftigt, zur Ruhe kommt vor dir. Herr, wir können das nicht einfach wegwerfen vom Eingang und manches geht uns nach, von dieser Woche vielleicht noch. Wir beten darum, Herr, bring du es zur Ruhe durch deinen Geist und verherrliche dich, dass wir dich besser kennenlernen, ein Stück mehr verstehen von deinem Wesen und vor allen Dingen, was es für uns persönlich bedeutet. Amen.
Ja, es sind einige Dinge abzukündigen. Zunächst möchte ich mal auf diesen Gottesdienstflyer hinweisen, den ihr immer am Eingang des Gottesdienstes bekommt. Er ist einmal ganz schön, innen drin ist nämlich zum Mitlesen. Gerade heute ist das ganz angebracht. Ihr BUler, als Tipp vielleicht, der Text ist sehr lang, wenn ihr mitlest und habt einen Kugelschreiber, unterstreicht euch einfach diese Sachen, die ihr nicht versteht. Ja, für alle anderen und für euch natürlich auch, hinten drauf stehen alle Termine, die ganz wichtig sind. Wenn ich alle vorlese, dauert das viel zu lange, deswegen möchte ich nur ein paar wenige herausnehmen. Und zwar möchte ich einladen für morgen 20 Uhr zum Bibelabend. Ich möchte einladen zu einem Termin, der jetzt nicht da drauf steht. Das ist am Freitagabend um 20.30 Uhr bei Stern im Norden. Da spielt unser BVB gegen den nordöstlichen Vorortsverein. Wäre schön, wenn wir da zusammen feiern können. Wir möchten nicht den Gegner niederschreien oder niedermachen, sondern wir möchten unseren Verein anfeuern und das möglichst mit vielen Leuten. Das macht richtig viel Spaß und von daher auch ihr BUler, wenn ihr Fußball interessiert seid und bei euch sind mit Sicherheit einige, die Fußball interessiert seid, macht dafür richtig Werbung und kommt selber. Es lohnt sich. Es macht wirklich Spaß. Dann für die Männer, ja, oder meistens ist Fußball hauptsächlich für die Männer, aber es kommen zum Glück auch sehr viele Frauen. Aber für die Frauen ist dann am Samstag am 27.02. das Frauenfrühstück um 10 Uhr. Anmeldung, achso, das Thema ist Gemeinschaft. Passt ja, wenn Frauen sich treffen, Gemeinschaft. Und die Anmeldung ist bis zum 25.02. bei Sabine Friemann und gleich am Infopunkt. Da steht sie und erwartet eure Anmeldungen. Gut, der Björn möchte auch noch was kurz zeigen, was sagen, und dafür hast du jetzt kurze Zeit.
Genau, es sollte gleich mal noch ein Bild erscheinen. Genau, ich suche Musiker und mein Problem ist, man kann Musiker nicht erkennen, wenn sie nicht eine Gitarre oder ein Instrument in der Hand halten. Das heißt, ich würde gerne Leute ansprechen, die irgendwas spielen, es sei Gitarre, sei es Bass oder Keyboard, das ist mir relativ egal. Mein Problem ist nur, Ich weiß nicht, wer da spielt. Deswegen würde ich euch einfach bitten, kommt auf mich zu, wenn ihr Lust habt, hier vorne mit uns zusammen Lobpreis zu machen. Wenn es ein Instrument ist, was bei uns in der Band schon vertreten ist und was auch nicht zu ersetzen ist, können wir bestimmt auch noch was machen, dass es in einer anderen Band noch irgendwo mitzuspielen ist. Aber sonst sind wir relativ flexibel. Unser Pianist kann auch Gitarre spielen, unser Bassist kann auch Gitarre spielen, unser Bassist kann auch Trompete spielen. Das heißt, wir haben schon so ein paar One-Man-Leute da rumstehen. Genau, das Dead ist natürlich durchgestrichen, weil wir wollen euch natürlich lebendig dabei haben und über den Preis, naja, da lässt sich noch verhandeln.
Also das Geld kriegt man, wenn man einen weiß, der mitmacht. Meine Frau übt gerade wieder Gitarre und ich könnte das Geld gebrauchen. Gut, nehmt das Angebot wirklich wahr, ist so eine schöne Sache. Aber lasst uns jetzt das erste gemeinsame Lied singen. Ich freue mich, dass das Anbetungsteam heute so aktiv ist, auch die gemeinsamen Lieder begleitet. Und ihr habt es auch schon gemerkt, bei dem Klaviervorspiel wollte ich sagen, das eigentlich sein sollte. Aber die Ella Schulz ist krank geworden und wünschen ihr einfach von hier aus gute Besserung. Aber ganz herzlichen Dank, dass ihr so ganz kurzfristig da eingesprungen seid. Lasst uns gemeinsam singen und dabei sammeln wir auch die Kollekte ein.
unserer Gemeinde ist es so, dass immer wieder Menschen hinzukommen und andere uns auch verlassen. Hinzu kommen Menschen aus Augsburg und verlassen uns bereits nach einer Woche wieder. Hinzu kommen aber auch Menschen aus Schwerte, die dann eine Zeit lang bei uns bleiben. 5 Jahre sind das jetzt für die Birgit und die uns dann wieder verlässt und zurück in ihre Gemeinde in Schwerte, in die FEG geht. Ich bitte die Birgit, einmal nach vorn zu kommen, damit wir der Gemeinde kurz erläutern, weshalb dein Weg so aussieht. Und ich freue mich zunächst mal, guten Morgen. Liebe Birgit, du bist uns ja hier in der Gemeinde seit 5 Jahren bekannt. Wir haben dich mehrfach auch erfahren, erlebt, auch hier vorne. Wir haben dich im Abendmahl wahrgenommen, in den Gebetsgemeinschaften vor allem. Du bist jemand, der in unsere Gemeinde sich eingebracht hat, vor allem durch diese Gabe des Gebets. Und heute steht ja ein ganz tolles Wort wieder in der Bibel, nämlich, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Das heißt ja auf dich gemünzt, sie ruft mich an, darum will ich sie erhören. Genau, und das erzähl uns kurz, wo er dich gerade wieder erhört hat. Du machst immer mit Gott starke Erfahrungen. Wo?
Also das war so, ich bin ja gekündigt worden von meinem Arbeitgeber und am Donnerstag hatte ich eine Gerichtsverhandlung und wusste gar nicht, worum es geht. Der Betriebsrat hat mir wohl gesagt, es wird ernst. Aber das habe ich gar nicht richtig für wahre Münze genommen. Und dann fahre ich zu Gericht nach Hamm und dann wurde es ernst und ich habe meinen Arbeitsprozess gewonnen. Ich kann wieder arbeiten. Das lief 5 Jahre. Und das war ein sehr spannender Prozess, weil da war ein Gutachter dabei und mein Rechtsanwalt meinte, wenn das ein Gutachter macht, dann verliert man meistens den Prozess. Und meinte so, wir müssen am Freitag dann Arbeitslosengeld anmelden. Und ich bin aber da hingegangen und habe gebetet. Ich habe die ganze Zeit nichts mitgekriegt. Ich habe sie alle vor Gott gebracht, 10 Menschen einzeln. Den Richter, alle. Und das, ich habe den Prozess gewonnen.
Und das ist etwas für dich ganz Typisches, Birgit. Du lebst mit Gott sehr unmittelbar. Das Gebet ist für dich sehr wichtig. Wir haben uns öfters auch unterhalten und das spielte immer wieder mal darin eine Rolle, wie sehr du auch für die Gemeinde gebetet hast. Und an dieser Stelle möchte ich dir dafür ganz herzlich danken, dass du uns in der Gemeinde durch dein Gebet auch so unterstützt hast. Das war richtig toll und ich habe mich immer darüber gefreut. Jetzt gehst du in die Schwerter Gemeinde, die ist ein wenig überschaubarer als die hier. Und es ist dir auch schwer gewesen, hier wirklich persönliche Beziehungen zu finden. Menschen, die dir viel ihrer Zeit auch zur Verfügung stellen können, mit denen du einfach viel gemeinsam unternehmen kannst. Das tut uns leid, dass das nicht so geklappt hat. Aber wir haben dich jetzt in die FEG Schwerte überwiesen und ich denke, das ist ein guter Ort für dich, für deine Zukunft.
Und wenn das nicht klappen sollte und wenn ich hörte, was ist, kann ich ja immer wieder zurückkommen.
Das habe ich dir gesagt und das ist versprochen. Und ich möchte jetzt noch gerne für dich beten. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir herzlich für die Birgit. Wir danken dir, Herr, dass du sie so lieb hast. Das hast du ihr immer wieder gezeigt durch viele Gebetserhörungen. Sie ist eine Frau, die sehr vertrauensvoll mit dir umgeht und immer wieder gespürt und erlebt hat, dass du der Gott bist, der sich den Rufenden zuwendet. Danke, Herr, dass du auch gerade wieder dein Wort an ihr wahrgemacht hast. Sie hat gerufen und du hast geantwortet. Danke für den gewonnenen Gerichtsprozess. Danke, dass Birgit wieder arbeiten darf und wieder eine Aufgabe hat. Herr, und segne sie bitte in der Gemeinde in Schwerte, in die wir sie heute überweisen. Ja, jetzt haben wir noch 4 Leute, die ich gerne nach vorne bitten möchte. Das ist das Ehepaar Römer. Ich sagte anfangs, Leute gehen, aber es kommen auch Leute. Und das ist das Ehepaar Römer, Annemieke, Oliver. Grüß dich. Oh,
wir kennen uns ein wenig, aber wir bleiben lieber auf Distanz. Annemieke, Oliver, ihr wollt in unsere Gemeinde aufgenommen werden. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben uns kennengelernt schon vor einiger Zeit. Vielleicht sagt ihr einen kurzen Eindruck dazu, wie ihr in unsere Gemeinde gekommen seid und wie es bisher gegangen ist. Und vielleicht sagt er auch kurz die Kinder mal vorgestellt, dass die sich entspannen können.
Ja, begonnen hat es eigentlich mit einem gewissen Zufall, da Annemieke aus Holland kommt und wir eine Gemeinde gesucht haben, die einer Gemeinde ähnlich ist, wie sie wie in Holland erlebt hat. Und 2005 sind wir in die Gemeinde gekommen und haben eigentlich so das erste Jahr so ein bisschen mitgelebt hier mit Gottesdienst und allem drum und dran, immer mal wieder da gewesen. Und dann kam halt der Alpha-Kurs, wo wir dann das erste Mal Gemeinde richtig erlebt haben und auch Arne richtig erlebt haben. Und das hat vor allen Dingen auch mich, weil Annemieke ist schon länger im Glauben fest verankert, mich sehr berührt und dann auch mehr dazu aufgefordert, hier weiter teilzunehmen am Gemeindeleben und auch immer mehr reinzuwachsen. Und das war eigentlich so der Start. Dann kamen natürlich auch unsere beiden Kinder, die Annika und die Jessica, die wir dann im Vertrauen dann auch hier vorne vorgestellt haben in der Gemeinde. Ja, und dann ging es eigentlich mal weiter mit verschiedenen Sachen. Dann wurde uns das Vertrauen entgegengebracht, in einen Hauskreis zu gehen, dann noch einen Hauskreis. Dann kam der Hauskreis zu uns, in unser Haus. Das war dann noch besser eigentlich. Und das empfinde ich schon sehr als vertrauensvoll von der Gemeinde her. Und dann weitere Kurse mit dem Ehe-Seminar, das ich nur sehr empfehlen kann. Und einige andere Sachen noch. Kann ich gerade gar nicht so ausführen.
Ja, ich denke, das gibt uns auch schon einen ganz tollen Einblick. Wir sehen, das ist einfach ein Weg für euch gewesen und jetzt seid ihr angekommen. Wir nehmen euch sehr gerne in die Gemeinde auf. Ich freue mich auch persönlich sehr darüber, dass das geworden ist. Und ich bin mir ganz gewiss, dass wir eine gute Zukunft miteinander vor uns haben. Gott segnet euch. Das hat er bisher getan mit dem Hauskreis und das wird er auch in Zukunft so tun. Wir nehmen euch dann auf, ich glaube, 14. März ist unser letzt abgesprochener Termin und wir freuen uns. Ja, wir freuen uns darauf, dass das dann wird. Das ist richtig toll und dann sehen wir uns wieder. Herzlich willkommen schon mal hier.
Ich lese uns den Predigttext aus Richter 4. Nachdem Ehud gestorben war, taten die Israeliten von neuem,
was dem Herrn missfiel. Da gab er sie in die Hand Jabins, des Königs des Kanaaniterstaats Hosa, dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Haroshet-Gorim. Jabin besaß 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre lang unterdrückte er die Israeliten hart. Deshalb riefen sie zum Herrn um Hilfe. Damals hatte eine Prophetin namens Deborah die Frau Lapidots das Richteramt in Israel. Sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Bergland von Ephraim und entschied Rechtsfälle, die die Leute von Israel ihr vorlegten. Eines Tages bestellte sie Barak zu sich, den Sohn Abinoams aus Kedesch, im Gebiet des Stammes Naphtali. Sie sagte zu ihm: Der Herr, der Gott Israels, gibt dir den Auftrag. Nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Jabins Heerführer Sisera mit seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer an den Bach Kishon locken und dort in deine Hand geben. Barak sagte zu Deborah: Ich gehe nur, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Gut, erwiderte Deborah, ich komme mit. Aber der Ruhm für den Sieg wird dann nicht dir gehören. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand sie auf und ging mit ihm nach Kedesch. Dorthin berief Barak die Männer der Stämme Naphtali und Sebulon. 10.000 folgten ihm auf dem Berg Tabor und Deborah begleitete sie. Die Keniter Heber hatten sich von seinen Stammesbrüdern, den Nachkommen von Moses Schwiegervater Hobab, getrennt und waren nach und nach bis zu der Eiche bei Zananim in der Nähe von Kedesch gekommen. Dort hatte er sein Zelt aufgeschlagen. Da erhielt Sisera die Meldung: Barak, der Sohn Abinoams, ist mit einem Heer auf den Berg Tabor gezogen. Sofort rief er seine 900 Streitwagen und alle seine Kriegsleute zusammen und zog von Haroshgorim an den Bach Kishon. Als er dort ankam, sagte Deborah zu Barak: Schlag los, heute hat der Herr dir Sisera und sein ganzes Heer ausgeliefert. Ich sehe, wie der Herr selbst vor dir her in die Schlacht zieht. Da stürmte Barak vom Berg Tabor ins Tal hinunter und die 10.000 folgten ihm. Als sie mit gezücktem Schwert auf die Kanaaniter zukamen, versetzte der Herr den feindlichen Heerführer und sein ganzes Heer in Angst und Schrecken. Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß.
Thank you.
Barak verfolgte die Streitwagen Siseras und seine Soldaten bis nach Harosh Gohim. Das ganze Heer wurde vernichtet, nicht ein Mann entkam. Sisera flüchtete inzwischen zum Zelt Jaels, der Frau des Kenitas Heber, denn die Sippe Heber unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu Jabin. Jael ging Sisera entgegen und sagte: Komm herein, mein Herr, kehre bei mir ein, hab keine Angst. Er trat in ihr Zelt und sie führte ihn hinter den Vorhang. Gib mir ein wenig Wasser, bat er, ich bin so durstig. Sie holte den Schlauch mit Milch, gab ihm zu trinken und zog den Vorhang vor. Stell dich an den Eingang des Zeltes, sagte er. Wenn jemand kommt und dich fragt, ob einer hier ist, dann antworte, nein, niemand. Jael aber nahm einen Zeltpflock und einen Hammer und trat leise an Sisera heran. Er lag auf der Seite und war vor Erschöpfung in tiefen Schlaf gefallen. Sie trieb den Pflock durch beide Schläfen hindurch bis in die Erde. Da kam auch schon Barak, der hinter Sisera her war. Jael ging ihm entgegen und sagte, komm mit, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Barak ging mit ihr ins Zelt und fand Sisera tot auf der Erde liegen, den Kopf mit dem Pflock durchbohrt. So brachte Gott dem Kananiter König Jabin eine schwere Niederlage bei und zwang ihn vor den Israeliten in die Knie. In der Folgezeit setzten sie ihm immer härter zu, bis sie ihn völlig vernichtet haben.
Fragen sich vielleicht, was hat denn dieser verkappte Bayer da für ein Text im Gepäck? Was hat uns das denn zu sagen heute Morgen? Nein, die Bayern sind nicht noch im Mittelalter und das ist auch keine Beschreibung der bayerischen Politik. Ich glaube, die Bibelleser tun sich schwer mit sowas, mit solchen Texten. Ist eine Herausforderung, gebe ich ehrlich zu, ist für mich auch eine Herausforderung. Darum glaube ich, ist am Anfang gut, wenn wir uns ein bisschen da reinversetzen in die Zeit. Was war denn damals los? Was ist denn das überhaupt für ein Text? Was ist denn das überhaupt für eine Zeit, wo der Text spielt? Und ich möchte Sie am Anfang so ein bisschen damit reinnehmen und im zweiten Teil überlegen wir mal, gehen wir die Geschichte nochmal Stückchen für Stückchen durch und schauen, was könnte das mit uns zu tun haben? Was hat denn so eine Geschichte mit uns zu tun? Also, das Richterbuch spielt in der Zeit zwischen dem Tod Josuas und der Krönung des ersten Königs Sauls. Und das Volk Israel hatte damals das Land Kanaan zwar eigentlich eingenommen, aber irgendwie auch nicht. Die hatten es eigentlich besiegt, aber noch nicht ganz. Und sie hatten die Konsequenzen dafür zu tragen. Sie waren in der Folgezeit immer wieder mit Unterdrückungen beschäftigt. Eben weil sie das Land nicht ganz eingenommen hatten, mussten sie der Versuchung widerstehen, sich mit den Kanaanitern zu vermischen. Man könnte sagen, wieder kanaanisiert zu werden. Sie mussten sich gegen Feinde von außen wehren. Sie waren immer wieder in irgendwelche Kriegshandlungen verwickelt, weil sie das Land nicht komplett eingenommen hatten. Sie hatten einen großen Teil des Landes. Geistlich aber war das Volk zu riesigen Teilen ganz weit weg von Gott. Und ich würde sagen, es gibt so einen roten Faden, der sich durch die Geschichten hindurchzieht. Nämlich, dass Ungehorsam Gott gegenüber zu religiösem und zu moralischem Verfall führt. Ungehorsam Gott gegenüber führt zu Verfall. Und das ist dieser rote Faden, der diese Zeit ganz stark kennzeichnet. Das ist das Schicksal, mit dem Israel hier rumkämpfen muss. Ihr Ungehorsam brachte sie in schwierige Lagen. Die Gefahr war immer wieder da, doch sich zu vermischen, sich zu stark zu vermischen, falsche Götter anzubeten, falsche ethische Maßstäbe zu leben. Und es geht im Richterbuch immer weiter bergab. An einer Tour geht es bergab. Der Fall zeigt die ganze Zeit nach unten. Und am Ende des Buches, wenn eine Bibel dabei hat, kann das mal aufschlagen. Richter 21, Vers 25, die erste antike Anarchie. Es gab zu jener Zeit noch keinen König in Israel und jeder machte, was er wollte. Könnte ich sagen, das ist ja super, da wäre ich auch gerne, kann ich endlich machen, was ich will. Das war nicht super, das war Anarchie. Jeder machte, was er wollte. Und es war desaströs in Israel. Zustände wie in Sodom und Gomorra. Jeder machte, was er wollte, auch geistlich. Furchtbar. Katastrophe. Es gab keinen, der da irgendwie zusammenfassend mal Ordnung reinbringen konnte. Sie können sich das ja mal als Gemeinde vorstellen. Jeder machte, was er wollte. Also ich glaube, ich würde da nicht gerne hingehen. Das muss nicht unbedingt sein. Kein Mensch, der diesem Chaos ein Ende bereitet. Der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, weiß nicht genau, wer das war, präsentiert aus dieser Episode dann aus diesem Zeitraum bestimmte Episoden, um diese Zeit zu kennzeichnen, um zu zeigen, das war damals los, um zu zeigen, es geht ohne Gott bergab in die Dunkelheit. Ungehorsam Gott gegenüber zerstört die Menschen und zerstört, zersetzt Kulturen, macht das geistliche Leben kaputt und führt weg von Gott. Das Buch hat seinen Titel in erster Linie nicht nach juristischen Personen. Das klang jetzt bei Deborah so ein bisschen so, aber das war keine Barbara Salisch, wo man mal hinging. So, was hast denn du zu sagen? Die haben sich auch damit beschäftigt, mit Kriminalfällen, aber nicht nur. Ihre eigentliche Aufgabe sieht man am besten in Kapitel 2. Da steht, so gerieten sie, also Israel, in schwere Bedrängnis. Immer wieder ließ der Herr bedeutende Männer erstehen, die Richter, die die Leute von Israel aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Das heißt, die Richter waren eigentlich sowas wie Retter. Das waren Retter aus der Unterdrückung. Die haben auch Recht gesprochen. Die haben auch Gottes Urteil erfragt in bestimmten schwierigen Situationen. Aber eigentlich war ihre Hauptaufgabe, das Volk anzuführen und sie zu befreien aus der Unterdrückung. Jetzt ist das Spannende in dem Buch, dass es gibt einen bestimmten Kreislauf. Die BUler wissen das bestimmt. Ihr kennt das alles auswendig. Ich erzähle euch nichts Neues. Aber geht da nicht allen so. Es gibt in dem Buch einen Kreislauf, der sich 12-mal wiederholt. Ich habe das mal hier mitgebracht. Es fängt damit an, dass Israel in irgendeiner Form gegen Jahwes Gebote verstößt. Und Jahwe sie dann in die Hand der Unterdrücker gibt. Und Israel diesen Menschen für eine bestimmte Anzahl von Jahren dienen musste. Irgendwann hat das Volk gemerkt, ist jetzt nicht so toll unsere Situation, wir könnten ja auch beten. Haben irgendwann angefangen zu Jahwe zu schreien. Und Jahwe hat dann so einen Richter, so einen Retter erweckt, und damit zu zeigen, ich habe euer Beten gehört, ich sehe das Elend und ich möchte euch gerne helfen. Dieser Richter war dann mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Die Unterdrücker konnten besiegt werden. Und noch ein bisschen weiter. Und irgendwann hatte das Land wieder für eine bestimmte Anzahl von Jahren Ruhe. Und dann ging es von vorne wieder los. 12-mal. Nicht bei jedem Richter steht das so explizit. Jeder Schritt. Aber bei jedem Richter tauchte das auf. Bei jedem Richter passierte das so. Und die einzelnen Richter, manche sind ja ganz bekannt, Gideon, Simson, das sind ja so mit die Helden auch, aus dem BU vor allem, die haben manche spektakuläre gemacht, die werden sehr unterschiedlich beurteilt. Am Anfang des Buches sind die noch ganz positiv, die Richter, da sind das noch so die Helden Gottes. Dann kippt das irgendwann im Buch. Deborah ist die einzige, das ist interessant, die durchgängig positiv dargestellt wird. In Kapitel 5 gibt es sogar so einen psalmähnlichen Text, wo die Deborah bejubelt wird. Und danach kippt die Stimmung im Buch. Gideon, Simson, das sind Leute, die haben manches gemacht, was ganz gut war. Die werden aber trotzdem zweideutig dargestellt. Die haben auch manches gemacht, wo man sagt, es ist zumindest fragwürdig, was die so getrieben haben. Aber immerhin, man merkt aber trotzdem, im Gesamtbuch geht der Weg nach unten. Der Fall zeigt nach unten, es geht bergab ohne Gott. So ist das. Okay, Deborah, Richter 4, was passierte dort? Und ich lade Sie einfach mal ein, heute Morgen sich einen Text zu stellen, der es durchaus in sich hat. Mir ist bewusst, dass ich dadurch manche Angriffsfläche und manche Reibungsfläche auch Ihnen mitgebracht habe. Und ich lade Sie einfach mal ein, sich nicht darüber zu ärgern, über das, was man nicht versteht. Und dass ich auch nicht in der Lage bin, jedes kleine Detail jetzt zu erklären, ich lade Sie ein, sich dem zu stellen, was Gott an großen Linien tut und was Sie vielleicht mitnehmen können für Ihr persönliches Leben daraus, aus so einem Text, wo man zunächst mal sagt, am liebsten klappe ich meine Bibel wieder zu und hoffentlich fragt mich keiner, warum das in der Bibel steht. Also, Israel wurde unterdrückt von einem gewissen Jabin. Mit dem Namen, das hat der Tom super gemacht. Sie merken ja, da kommt man wirklich durcheinander. Die ganzen Städte spare ich mir mal, auch zu ihrer eigenen Sicherheit. Fünf Namen sind eigentlich ganz wichtig. Also, Israel wurde unterdrückt von Jabin. Das war der König der Kanaaniter. Und der Text erwähnt explizit, Vers 1, dass Gott das Volk Israel diesem Jabin in die Hand gegeben hatte. Vers 1, das Volk tat, was dem Herrn missfiel. Und die Unterdrückung durch Jabin war die direkte Folge daraus. Ungehorsam gegenüber Gott führt weg und Gott sagt, so nicht. Gott ließ die Unterdrückung zu. Dieser König Jabin hatte einen riesigen militärischen Vorteil. Sie haben das gelesen. Schwere Wagen, 900 eiserne Wagen. Panzer. Das waren Panzer damals. 900 eiserne Wagen. Israel hatte diese Technik noch nicht und war unterlegen. Sie wussten nicht, was sollen wir bloß gegen diese 900 eisernen Wagen machen. Wir haben keine Chance dagegen. Und deswegen hatten sie riesige Angst vor diesen Wagen. Und wussten genau, jedes Mal, wenn wir in die Schlacht ziehen, gegen diese Kanaaniter, wir verlieren. Einfach, weil wir diese Panzer nicht haben. Keine Chance hatten sie gegen diese Gefährte. Und das Ganze dauerte schon 20 Jahre. Wir leben in Freiheit und dafür bin ich richtig dankbar. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie sind 20 Jahre unterdrückt. Wir stellen uns einfach mal vor, die Bayern besetzen den Rest von Deutschland, die Westfalen, und unterdrücken uns, und in dem Fall wäre ich auf der anderen Seite, mit 900 eisernen Wagen. Und Sie haben keine Chance dagegen. Das ist ziemlich frustrierend, wenn man so lange unterdrückt wird. Das ist zermürbend. Irgendwann, Vers 3, fängt das Volk an zu schreien, zu beten, ruft um Hilfe und dann wird Deborah vorgestellt als Richterin zu dieser Zeit. Deborah war auch eine Prophetin und sie hatte ihr Office unter einer Palme in der Nähe von Bethel. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen muss, ob die ihren Schreibtisch direkt unter so einer Palme hat, keine Ahnung. Aber sie nahm sich auf jeden Fall manche Rechtsfragen an, einfach zu schauen, was sagt Gott in dieser Sache, wer hat Recht in dieser und jener Angelegenheit. Deborah wird also als Richterin berufen und jetzt geht's eigentlich los. Sie gibt gleich mal dem Befehlshaber der Israeliten, Barak, ihrem General, Anweisungen, wann er wie und wo sein Heer aufstellen soll. Ich bin ja gestern im Westfalenstadion hier gewesen und das ist ungefähr so, als wenn ich Jürgen Klopp vorher angerufen hätte und hätte gesagt, also Jürgen, du bist ein netter Kerl und hast vielleicht ein paar Fußballbildchen angeklebt, kennst dich ganz gut aus. Ich weiß es besser. Ich sag dir mal, wen du wo aufstellst und ist mir eigentlich auch egal, was du sagst, ich mach das für dich und dann gewinnst du schon. Oder Jogi Löw, so kurz vor der WM. Wir sind alles kleine Bundestrainer, wir wissen alle besser, was er am besten machen sollte und wen er zu Hause lassen sollte und wen nicht. Und es ist ungefähr so, als wenn ich ihn anrufen würde und sagen würde, also ich habe da ein paar Spieler für dich. Der wird wahrscheinlich sagen, erstens mal, wer bist du überhaupt? Und zweitens, was fällt dir an, mich anzurufen? Wer bin ich denn, dass ich einem Experten erzähle, wie er seinen Job zu tun hat? Wer ist denn Deborah? An dieser Stelle bitte schön, dass sie einem Haudegen erzählen will, wie man Krieg führt. Was ist das für eine Aktion? Deborah war eine Frau. Das war schon sehr ungewöhnlich in der damals patriarchalischen Gesellschaft, dass eine Frau einem Mann Anweisungen gibt in militärischen Angelegenheiten. Also es ist völlig auf den Kopf gestellt alles. Und ihre ganz klare Ansage dabei mit prophetischer Autorität: Barak, Gott befiehlt dir, zieh mit deinem Heer auf den Berg Tabor. Die meisten Bibelübersetzungen verwischen hier ein kleines Detail, was ich denke, was wichtig ist. Sie stellt Barak eigentlich eine rhetorische Frage. Sie sagt eigentlich im Hebräischen, Barak, hat Gott dir das nicht schon mal gesagt? Und Sie merken den kleinen, aber feinen Unterschied. Deborah erinnert den Barak ganz galant daran, dass es ist nicht das erste Mal ist, dass er den Befehl von Gott erhält, seine Truppen zu sammeln. Dass nicht ganz klar ist, warum er es immer noch nicht gemacht hat. Und dass er eigentlich Gott gegenüber im Ungehorsam lebt. Der Führer der israelitischen Streitmacht, der Leiter der Gesellschaft, verweigert sich Gott, nicht zum ersten Mal, und muss sich von einer Frau daran erinnern lassen und von einer Frau schicken lassen und von einer Frau belehren lassen, womit man am besten seine Armeen aufstellt. Sieht nicht so gut aus für ihn. Er steht nicht unbedingt im besten Licht an dieser Stelle. Dann unterbreitet sie Barak noch so die weiteren Schlachtpläne, sagt ihm dann schließlich, wo er Sisera, das ist der General der anderen Seite, also genau sein Gegenstück, wo er diesen Sisera besiegen wird. Und dann erwartet sie von ihm, dass er loszieht. Und was macht Barak? Der sagt, ach ja, Deborah, also ich gehe schon. Aber nur, wenn du mitkommst. Jetzt könnte man sich ja wieder fragen, also, was für eine Hilfe soll in der Mitte eine Frau sein gegen 900 eiserne Panzer? Warum will er die denn dabei haben? Vielleicht wollte er während der Schlacht mal hören, was der Wille Gottes ist, weiß man nicht genau. Warum macht er das? Wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist diese Bedingung ein weiterer, klarer Ungehorsam Gott gegenüber. Gott sagt ihm schon mindestens zum zweiten Mal, Barak, Und der stellt einfach Bedingungen und sagt, ja, also ich gehe schon, aber nur wenn du mitkommst, Deborah. Dann würde ich gehen, wenn du nicht mitkommst, gehe ich auch nicht. Deborah sagt prompt darauf, okay, Barak, ich komme mit. Aber weil du das gesagt hast, weil du diese Bedingung stellst, deswegen wird der Ruhm für den Sieg über die Kanaaniter nicht mehr dir gehören, der Ruhm für den Sieg wird einer Frau gehören, weil du das gesagt hast. Und für Barak, für jeden, der das Buch zum ersten Mal liest, ist an dieser Stelle klar, das muss wohl Deborah sein, diese Frau. Sie muss das wohl sein. Sie hat das Kommando in der ganzen Situation. Sie schreibt vor, wie der Hase zu laufen hat. Damit muss Barak wohl leben. Ungehorsam kostet ihn Segen, den Gott ihm eigentlich zugedacht hatte. Sein Mangel an Vertrauen führt dazu, dass Gott ihm sagen muss, okay, aber. Sein Mangel an Vertrauen führt zu einem Mangel an Segen. Er erlebt nicht im vollen Maße, dass Gott ihn so gebraucht, wie er ihn eigentlich gebrauchen wollte. Und er stellt Gott für seinen Gehorsam noch Bedingungen. Ich schlage vor, wir steigen an dieser Stelle mal kurz aus der Geschichte und fragen uns, was das uns wohl sagen könnte. Denn ich gebe zu, die Gefahr ist groß, wenn man das so liest, dass man anfängt, auf den Barak innerlich so mit dem Finger zu zeigen und sagen, jetzt guck dir mal den an. Da würde ich sagen, Vorsicht, und habe mich ehrlich gefragt, sind wir Christen so anders? Sind wir wirklich anders als Barak? Was ist mit den Dingen, die Gott uns ganz klar gesagt hat schon? Und von denen wir sehr genau wissen, dass wir sie tun sollen. Ist es nicht oft so, dass wir Christen auch, ja, nochmal eine Bestätigung von Gott brauchen? Oder um ein Zeichen beten? Kommt auch später im Richterbuch. Ich bin nicht der Einzige, Barak. Gideon macht das auch nochmal, dass man so sein Vlies auslegt und sagt, also, Gott, soll ich das wirklich tun? Wenn ich das wirklich tun soll, Gott, dann musst du mir das schon klar machen. Oder wenn ich dieses und jenes nicht tun soll, musst du mir das schon sagen, Gott. Wenn ich wirklich auf den warten soll, dem das Auto neben mir gehört, dem ich eine Macke in die Tür gehauen habe, musst du mir das schon zeigen, Gott, ob ich wirklich warten soll, sonst bin ich nämlich hier, sonst fahre ich jetzt. Wenn ich wirklich dieses halbgare Gerücht nicht weitersagen soll, muss Gott mir das schon klar machen. Wenn ich mich wirklich mit dem da, mit der da versöhnen soll, muss Gott mir schon klar machen, ob das dran ist für mich. Okay, ich weiß, die Bibel sagt, ich soll mich versöhnen, ich soll im Frieden mit Menschen leben, das ist ja auch alles richtig, aber Gott muss mir das klar machen, ob das jetzt dran für mich ist, das wirklich zu leben. Gott muss mir schon sagen, geh dahin, sonst gehe ich nicht. Das ist das. Das macht Barak mit Gott. Wie Gott das klar machen soll, der hat ja wenigstens noch Deborah. Wie Gott das klar machen soll, das sage ich ehrlich auch von mir, das weiß ich manchmal selber nicht so genau. Es ist auch vielleicht manchmal Absicht, dann kann Gott mich nicht so genau packen, so konkret. Aber im Kern handelt man mit Gott, man stellt Bedingungen, man spielt seine Spielchen mit Gott und Gott hat durch sein Wort, durch die Bibel, von der wir sagen, das ist Gottes lebendiges Reden, das ist Gottes lebendiges Wort, schon längst gesagt, geh hin und tu das, was du als Christ tun sollst. Spiel keine Spielchen mit mir, frag mich nicht nach einer Extrabestätigung, geh hin und schaff Frieden, versöhn dich, sei ehrlich, sei aufrichtig, tu das, weil du das als Christ tun sollst, weil ich es gesagt habe. Und ich denke, sich dem zu verweigern, bedeutet nicht den vollen Segen zu erleben, der eigentlich auf Gehorsam liegt. Und das meine ich nicht geschäftsmäßig, dass wir mit Gott Geschäfte machen. Ich denke einfach, ein Mangel an Gehorsam führt zu einem Mangel an Segen. Ich denke, Gott hat oft manchmal viel mehr für uns parat und sagt, Mensch, wenn du das gemacht hättest, was hätte ich dich beschenken können? Was hätte für einen Segen daraus wachsen können? Du bist nicht gegangen, du hast es nicht getan. Jetzt musst du damit leben, dass manches nicht so gewachsen ist. Dass Gelegenheiten verpasst sind. Dass wir nicht einfach so sagen können, wir spulen das ganze Band mal zurück. Und machen alles nochmal neu. Gelegenheiten verpuffen auch manchmal. Und wir merken, es wäre besser gewesen, vielleicht das beim ersten Mal zu tun. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, nicht extra Bedingungen zu stellen. Wenn Gott dir sagt, geh, mach das. Geh, ich gehe mit dir. Dann wirklich zu gehen. Und zu erleben, dass Gott uns im vollen Maße gebrauchen kann, so wie er es eigentlich machen wollte. Barak wollte nicht gehen, weil er Angst hatte. 900 Panzer. Und ich sag's ganz ehrlich, ich kann das sehr gut verstehen. Ich verstehe den Barak wirklich gut. 20 Jahre lang Unterdrückung durch 900 Panzer. 20 Jahre lang die Frage, wie soll das überhaupt noch mal in Ordnung kommen? Wie soll denn da noch mal was draus wachsen? Wie soll denn da überhaupt noch mal eine gute Sicht draus werden? Ich kann das gut verstehen. Und es gibt es ja in Gemeinden, dass manche Sachen, Konflikte vielleicht sich 10, 20, 30 Jahre hinziehen. Und Leute sich fragen, wie soll das noch mal in Ordnung kommen? Ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Man hat Angst davor. Man hat Angst vor 900 Wagen, die andere Seite aufkarrt. Deswegen kann ich den gut verstehen. Aber ich glaube, Bedingungen können auch aus Stolz heraus erwachsen, dass man mit Gott seine Spielchen spielt. Man tarnt das fromm, Herr, mach du mir klar. Aber eigentlich weiß man genau, es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob Gott mir das klar macht, ich gehe sowieso nicht. Innerlich ist das längst klar, man wird nicht hören, weil man seinen Stolz nicht beugen will. Und im Kern, egal warum man nicht geht, im Kern verhält man sich genauso wie Barak, der Heerführer von Israel, der vor 3000 Jahren genau das Gleiche gemacht hat mit Gott. Ich habe ein bisschen Erkältung, ich muss mal kurz die Nase putzen. So, der Barak. Und da steigen wir wieder ein in die Geschichte. Der Barak ist ja letztlich gegangen. Ist ja schon mal was. Hebräer 11 taucht Barak wieder auf, eben weil er gegangen ist. Er hat sich nicht ganz verweigert. Okay, er hatte Angst, kann ich gut verstehen. Er brauchte eine Extra-Einladung, habe ich mit Gott auch schon gemacht. Immer noch besser, als gar nicht zu gehen. Wenigstens geht er. Er ruft also seine Truppen aus dem Gebiet Sebulon und Naphtali, das sind 10.000 Leute, und diese ganze Bande, Deborah inklusive, versammelt er auf dem Berg Tabor. Und da sitzen die jetzt und warten, was passiert, auf dem Berg Tabor. Sisera, der Gegengeneral, hört von diesen riesen Truppenbewegungen, tankt sofort seine Panzer auf und rast los, auch zu diesem Berg Tabor. Das Problem war für ihn, seine Panzer waren super Kriegsmittel auf ebenem Gelände. Pech gehabt, die Israeliten sitzen auf einem Berg, da konnte er nichts damit anfangen. Deren Problem war wiederum, dass Deborah auf einmal sagt, runter vom Berg, runter ins ebene Gelände. Die Strategie von Deborah und ich glaube von Gott im Hintergrund ist ziemlich offensichtlich, mitten rein in die Gefahr, mitten rein in die Chancenlosigkeit, mitten rein, da wo du weißt, du packst es nicht, so wird noch deutlicher, dass es nicht deine Stärke ist, sondern dass es Gottes Sieg ist. Dass es nicht von Israels militärischer Stärke abhängt, ob sie diese Schlacht gewinnen oder nicht, sondern dass ganz deutlich wird, Gott ist der, der handelt. Wieder gibt Deborah den Ton an. Und Barak? Barak geht auch dieses Mal. Barak braucht wieder eine Extra-Einladung, Vers 14. Die gleiche Konstruktion wie in Vers 6, wieder eine rhetorische Frage. Barak, ist der Herr nicht schon vor dir hergezogen? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Wie oft willst du es denn noch hören, dass Gott für dich kämpfen wird? Dass Gott dir den Sieg schenken wird? Jetzt geh doch endlich. Worauf wartest du noch? Barak nimmt also alle Truppen mit runter vom Berg Tabor in das Gebiet des Flusses Kishon. Dort kommt es dann zur Schlacht und Israel gewinnt. Mit einem ängstlichen Barak, ohne 900 Panzer, gewinnt Gott gegen diese Übermacht von Soldaten und verschafft Israel Ruhe. Wir steigen mal wieder aus der Geschichte aus an dieser Stelle und fragen uns, okay, sagt mir das was heute? Bin ich irgendwo auf dem Berg Tabor? Muss ich irgendwo eine Schlacht ziehen? Das Wichtigste, ich glaube das Allerwichtigste, was an dieser Stelle deutlich wird, die wichtigste geistliche Wahrheit dieser Schlacht ist, Gott ist souverän. Gott ist absolut souverän. Es gibt nichts, nichts, was Gott nicht bewegen könnte. Und wenn er es durch einen kleinen, armseligen Haufen tut. Sie haben es eben gehört. Eine Gerichtsverhandlung, die aussichtslos ist. Ja, wo ist das Problem für Gott? Gott macht es. Gott ist souverän. Und wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. Gott liebt es sogar, seine Macht auf diese Weise zu zeigen. Gott liebt es, seine Macht durch unsere Schwäche zu zeigen. Das Alte Testament, das Neue Testament sind voll von diesem Prinzip. Paulus schreibt mal im Neuen Testament, 2. Korintherbrief, dass Jesus zu ihm gesagt hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wird meine Kraft ganz besonders sichtbar an dir. Ja, das ist Paulus. Der Brustkette konnte das nicht anders. Der musste das in so einen Lehrtext schreiben. Das Alte Testament ist anders. Erzählt das als Geschichte. Das ist das Gleiche. Gott zeigt seine Stärke gerade dann, wenn wir meinen, es ist aus. Ich schaff's nicht. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, wenn wir uns 900 eiserne Wagen bauen und uns irgendwo verschanzen auf so einem Berg Tabor, dann brauchen wir Gott nicht. Wir brauchen Gott mitten in den Auseinandersetzungen. Mitten in den Situationen, die uns Angst machen. Mitten in den Situationen, wo wir das Gefühl haben, ich schaffe es nicht mehr weiter. Ich schaffe es nicht alleine. Ich bin hilflos. Ich bin besiegbar. Ich bin einfach zu schwach. Dann greift Gott als der souveräne Gott ein. Das sieht alles so locker und leicht aus in dem Text hier, aber die Frage habe ich mich schon gestellt. Vertrauen wir darauf, dass es wirklich so stimmt? Oder meinen wir, wir müssen Gott ein bisschen auf die Sprünge helfen? Vertrauen wir darauf, dass Gott uns sogar in diesen Situationen noch gebrauchen möchte? Dass er sogar noch durch uns wirkt, durch unsere Schwäche? Und dass ihm nichts entgleitet, auch nicht in den Situationen, die wie 900 Wagen vor uns liegen, wo wir sagen, also am liebsten drehe ich mich um und bin dann mal weg. Was ist das für eine beruhigende Gewissheit, so einen Gott zu haben, der uns da durchträgt und der uns sogar noch gebraucht. Wir müssen Gott nicht immer in den Ohren liegen, was wir alles nicht können und was wir alles nicht hinkriegen und wo wir überall schlecht und unzulänglich sind und was alles nicht gepasst hat. Gott will uns gebrauchen mit dieser Schwäche. Durch diese Schwäche hindurch. Und er tut das auch. Gott kommt zu seinem Ziel. Gott kommt zu seinem Ziel. Gott wollte, dass Israel diese Schlacht gewinnt. Israel hat die Schlacht gewonnen. Ohne eiserne Wagen. Mit einem Barak, der die Hosen voll hatte. Mit einer Frau, die das Kommando angibt. Mit einer Terrorherrschaft von 20 Jahren im Nacken. Gott kommt zu seinem Ziel. Unglaubliche Geschichte eigentlich. Für Gott ist das nicht ausweglos. Er kommt zu seinem Ziel. Jetzt steigen wir mal wieder in die Geschichte ein und zu dem Teil, der sich wahrscheinlich auch am meisten interessiert, nämlich das letzte Drittel. Nach der verlorenen Schlacht muss Sisera, der Hauptmann der Kanaaniter, flüchten. Und er flüchtet in die entgegengesetzte Richtung. Er verdünnisiert sich aus der Schlacht und flüchtet zu Fuß. Und man verliert langsam den Überblick. Deswegen habe ich es mal auf Karte mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich kann es erkennen. Damit man einigermaßen sich vorstellen kann, wie das ungefähr gewesen ist. Vielleicht kommt von unten eine erste rote Linie rauf, das sind die Truppen und zwei andere noch aus Sebulon und Naphtali, das sind die Truppen von Deborah, die sind da, haben sich da versammelt auf dem Berg Tabor. Sisera, habe ich ja gerade erzählt, hört irgendwann davon, die Kundschafter schicken denen eine kleine E-Mail und sagen, du, da passiert was im Hintergrund, jetzt kommt eine gelbe Linie rein vom Westen her. Und die treffen sich dort, die beiden Truppen stoßen da aufeinander, dort kommt es zur Schlacht. Weiter und noch ein zweiter. Bong. Die ziehen also runter von dem Berg und da treffen die sich. Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt gerade sind. Jetzt kommt eine blaue Linie, das ist Sisera. Der läuft erst dahin, weiß nicht genau, was will ich denn eigentlich hier, läuft dann in die andere Richtung. Und dort kommt er zu einer Behausung eines Mannes, der mit seinem König alliiert ist. Jetzt denkt er sich natürlich, das ist ja, was habe ich denn für ein Glück? Das ist ja super. Hier treffe ich ausgerechnet in der Einöde auf jemanden, was habe ich denn für ein Glück? Hier kann ich wirklich bleiben. Hier darf ich bestimmt auf schlafen. Der ist leider nicht da. Dann bittet er die Frau des Verbündeten, die heißt Jael, dass er sich bei ihr verstecken darf und sie bei ihm Wache schiebt. Also vor der Tür soll die aufpassen. Ja, ja, die Frau ist ja nicht dumm. Stellen Sie sich das doch mal vor. Wenn man sich da reinversetzt. General Sisera würde ja wohl kaum allein zu Fuß flüchten. Die Klamotten staubig, vielleicht blutet er, ohne irgendeinen Soldat dabei, wenn er die Schlacht gewonnen hätte. Sieht nicht ganz so gut aus für Sisera. Also überlegt die Frau sich, oh oh, mein Mann ist verbündet mit diesem Typ. Der sieht nicht wirklich frisch geduscht aus. Der sieht aus, als ob er schwer was einstecken musste. Gleich kommen die Truppen hinter dem her und ich bin auch dran. Weil mein Mann ist mit ihm verbündet. Ja. Sie lässt ihn also rein, gibt ihm ein Glas Milch, Der schläft dann völlig erschöpft ein und während der schläft, wer von Ihnen war schon mal campen? Okay. Stellen Sie sich die Zeltheringe vor. Nur ein bisschen größer. Der arme Kerl schläft da und sie rammt diesen Flock dann dem schlafenden Sisera durch den Kopf bis in den Boden. Das als Film wäre wahrscheinlich ab 18. Das sind Geschichten, wo ich echt sage, da staune ich immer noch drüber, dass das so in der Bibel steht. Ich denke, die Anwendung ist ganz einfach. Männer, aufgepasst, wenn eine wütende Frau im Haus ist. Ne? Von daher, da wäre ich dann schon vorsichtig. Und auch wenn es ein Klischee ist, aber Frauen, die Pfoten weg vom Werkzeugkoffer. Das ist Männergebiet. Ja. Was machen wir denn mit sowas? Was kann man von sowas mitnehmen, bevor wir das moralisch bewerten? Also zunächst mal, glaube ich, sehen wir, dass Gott wieder die Schwachen benutzt. Jael taucht vorher nicht auf, taucht auch nachher nicht mehr auf. Jael ist eine totale Randfigur. Jael heißt übersetzt Bergziege. Und Sie wissen, dass in der Bibel Namen oft was mit dem Lebensprogramm zu tun haben. War nicht so nett von den Eltern. Bergziege heißt mit anderen Worten, dein Leben, naja. Wird nicht so viel draus. Bergziege. Also eine völlige Randfigur tötet einen gefürchteten General, der 20 Jahre lang ein Volk unterdrückt und lässt den Kerl aussehen wie ein Anfänger. Ja, was ist das denn für eine Geschichte? Eine völlige Randfigur. Warum? Weil Gott souverän ist. Weil Gott zu seinem Ziel kommt. Weil Gott die Schwachen, die Unscheinbaren, die Bergziegen benutzt. Deborah heißt Biene. Gott benutzt die Bergziegen, die Bienen und noch alle anderen. So ist das bei Gott. Gott benutzt die Schwachen. In dieser Geschichte sind das zwei Frauen. Kein Mensch hat die auf dem Plan gehabt. Kein Soldat hat mit denen gerechnet. Ausgerechnet diese beiden entscheiden die Schlacht. Deborah, weil sie das militärische Kommando übernahm. Jael, weil sie den Erzfeind letztlich besiegte. Und damit sorgte die Bergziege für die Wende. Danach sagt der Text dann nur noch, dass sich das Schicksal wendete. Israel konnte Jabin dann letztlich unterdrücken und irgendwann ganz besiegen. Gott ist souverän. Gott wollte Israel befreien. Gott befreit Israel. Und Gott wollte es durch diese beiden unscheinbaren Menschen machen. Ich gebe zu, das macht manche Schwierigkeiten. Die Geschichte, wieso steht sowas in der Bibel? Findet Gott das gut? Und manche gehen ja sogar so weit, dass sie sagen, also das ist ein Gott des Alten Testamentes und das Gott des Neuen Testamentes, das würde ich nicht sagen, dass es so ist. Mich hat neulich jemand mal gefragt, als wir auch über den Text gesprochen haben, sagst du mir die Lösung? Da habe ich dann drüber nachgedacht, allein schon über diese Frage und habe mich gefragt, macht der Text irgendwie ein Rätsel draus? Hatten Sie den Eindruck beim Lesen, der Text macht das zum Problem, dass die Jael mit dem Sisera so umgeht? Ganz im Gegenteil, ich mute Ihnen sogar noch mehr zu, lesen Sie mal Kapitel 5, da wird das noch besungen. Ist das toll gewesen, Deborah und Barak, super mit diesem Sisera. Oh, da muss man wirklich sagen, hallo, okay. Trotzdem, das moralische Problem kriegen wir erst vom Neuen Testament her, Stichwort Feindesliebe. Und da würde ich auch ganz klar sagen, das kriegen wir zurecht. Vom Neuen Testament her sage ich ganz klar, sind wir nicht von Gott zur Gewalt aufgefordert, so zu handeln wie Jael. Jesus fordert uns auf, unsere Feinde zu lieben. Das ist schwierig. Das wissen Sie selber auch, dass es ganz schwierig ist, Leute mit Liebe zu begegnen, die einen sehr herausfordern. Diese Art, wie Jael hier zu kämpfen, ist für Christen tabu. Christen, sagt Paulus mal, kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Der Kampf der Christen ist ein geistlicher Kampf, der durch Glauben, durch Liebe, durch Gebet entschieden wird. Da würde ich wirklich ein deutliches Nein dagegen setzen, von Jesus Sicht aus. Im Alten Testament aber, muss man einfach sehen, war das anders. Im Alten Testament war das Land, was Israel einnehmen sollte, ganz eng mit dem Begriff des Heils verbunden. Also das Land zu haben, einzunehmen, war Zeichen des Heils Gottes. Gott segnet euch, Gott schenkt euch was. Dieses Land musste eingenommen werden. Das ist bei uns Christen nicht mehr so. Und Sisera unterdrückte sie massivst, 20 Jahre lang. Und da treffen sich einfach religiöse Vorstellungen, Fragestellungen mit politischen Fragestellungen, die uns vielleicht heute nicht passen, die aber einfach so gewesen sind in der Geschichte Israels. Kapitel 5 verrät dann auch, dass dieser Sisera jetzt nicht Ja, das war kein erschöpfter Wüstentourist, der sich mal kurz ausruhen wollte. Das war schon ein Terrorherrscher. Der hat auf seinen Feldzügen Frauen vergewaltigt, hat Häuser abgebrannt. Also ein grausamer Kriegsmann und wir müssen das, glaube ich, hier einfach aushalten, dass der Text das nicht verurteilt, sondern sogar noch positiv darstellt. Und trotzdem für uns überlegen, okay, was sagt Jesus mir? Jesus sagt mir nicht, wende Gewalt an gegen andere Menschen, die dir nicht passen. Wende auch nicht Gewalt an, um deinen Hals zu retten. Das ist nicht die Problematik. Der Schwerpunkt liegt eindeutig hier drauf, dass Gott durch eine völlig außenstehende Person, eine völlig unbekannte Frau, die noch nicht mal mit Israel verbündet war, Israel einen riesigen Gefallen tut und damit für die Wendung des Schicksals sorgt. Das ist sehr erstaunlich. Ich habe eben spekuliert, der Text sagt gar nicht, warum sie das macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so war, weil es einfach für sie nicht so ganz eine prickelige Perspektive war, wenn Sisera bei ihr gefunden wird. Letztlich bleibt es aber vom Text her im Dunkeln, warum sie das macht. Warum schlägt sie sich auf einmal auf die Seite von Israel? Trotz allem deutlich wird, Deborah hatte recht. Eine Frau bekommt den Sieg, die Ehre für den Sieg, aber das ist nicht sie, das ist Jael. Da war doch nur einer, Barak. Was ist denn eigentlich mit dem? Der steht da wie ein begossener Pudel. Der kann nur noch kommen, sich den toten Sisera angucken, den begutachten, ja, der ist tot. Und ist frustrierend für ihn. Was da passiert, muss man einfach klar sagen. Die Ehre des Sieges sollte ihm zuteil werden. Er hat es verspielt, weil er Gott nicht gehorsam war. Er hat es verspielt. Und deswegen glaube ich, macht dieses Kapitel in unnachahmlicher Weise deutlich, dass Gott tatsächlich zu seinem Ziel kommt. Und ja, ich würde Ihnen das gern so mitgeben. Lassen wir uns motivieren von so einem Text. Auch wenn man nicht alles versteht und manches sagen, oh, das ist schwer zu schlucken, lassen wir uns herausfordern, Gottes Wort zu vertrauen. Das zu tun, was Gott uns gesagt hat. Zu gehorchen und keine Spielchen mit Gott zu treiben. Es nicht, ja, Gott zu behandeln, als ob er unser Hampelmann ist, sondern wenn Gott was sagt, es wirklich zu tun und im Glauben und im Vertrauen Schritte zu gehen und zu erleben, Gott handelt durch mich. Gott handelt durch mich, auch wenn mich die Angst abgehalten hat, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht. Gott geht mit uns. Ich muss es nicht schaffen. Es ist Gott, der es schafft. Gott wirkt. Gott ist souverän. Gott kann gut mit unseren Schwächen umgehen. Gott wirkt sogar dadurch. Und deswegen möchte ich Ihnen das einfach mitgeben als Ermutigung, als Herausforderung, wo Sie in sowas drinstecken, wo Sie sagen, ja, das ist eigentlich mein Ding. Ich habe da was vor mir, das ist wirklich wie so 900 eiserne Wagen und ich weiß nicht, soll ich da noch näher drauf zugehen? Gott geht mit. Dann erleben wir den Segen Gottes in voller Weise, damit sein Reich wächst. Amen.
Seine ganz individuelle Art und Weise. Gott ist ein Gott, der handelt, wann er will und wie er will und wie er es für richtig hält. Das heißt nicht, dass er willkürlich handelt, sondern das heißt einfach, dass Gott letztendlich die Autorität ist, die Autorität hat, Dinge zu bewegen, Dinge zu belassen. Und diesen Gott wollen wir einfach gemeinsam anbeten, wollen ihn Lieder singen und wollen dazu aufstehen, denn mächtig ist der Herr.
Unser Gott ist stark.
einen kleinen Moment nochmal setzen. Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle einfach zwei Leute nach vorne bitten darf. Einmal die Sabine Preuß und die Gunhild Hedfeld.
Ich freue mich einfach darüber, dass ihr beiden bereit seid, uns so ein bisschen teilhaben zu lassen an eurem Leben. Was ihr erlebt habt mit Gott, was Gott in eurem Leben eigentlich letztendlich ausmacht. Sabine, fangen wir bei dir an. Du bist noch nicht ganz so lange Christ. Als der Olli vorhin gesagt hat vom Alpha-Kurs, hast du bestimmt Aha gesagt, ja. Aber ich möchte dir erst eine andere Frage stellen. Und zwar, bevor du Christ geworden bist, was hat dein Leben ausgemacht? Was war dir wichtig? Worauf hast du Wert gelegt? Was waren deine Maßstäbe?
Ja, ich habe jetzt, also wir haben ja vorher darüber gesprochen, du hast mich ja gebeten, habe ich darüber nachgedacht und eigentlich ist da nicht so viel gewesen. Also das war für mich, ich habe mir oft die Frage gestellt, welchen Sinn hast du im Leben? Welchen Sinn macht dein Leben und was hast du auf dieser Erde für einen Sinn? Und ich habe damals keine Antwort darauf gefunden, also keine wirkliche. Insofern gab es einfach nur für mich ein, es wird schon irgendwie weitergehen, weil es muss ja.
Ja, und dann ist etwas bei dir im Leben passiert. Wir als Familie haben so ein bisschen das beobachten dürfen, teilnehmen dürfen, weil wir kennen uns eigentlich schon ja seit 14 Jahren. Ne? Lena ist wird 15, also in der Krabbelgruppe haben wir uns kennengelernt, beziehungsweise du mehr meine Frau und somit haben wir uns als Familie kennengelernt. Wir haben uns viel besucht. Ihr habt Christsein, glaube ich, bei uns so ein bisschen gesehen. Wir haben nicht ständig und immer darüber geredet, aber für uns war es wichtig, auch vorm Essen zu beten, unser Christsein zu bezeugen. Gott führt manchmal, das haben wir auch vorhin in der Predigt gehört, so seine ganz eigenen Wege. Er spricht zu Menschen auf seiner ganz eigenen Art und Weise und Gott ist einfach souverän. Wie war das bei dir, dass du Gott so erlebt hast? Wie bist du eigentlich dann zum Glauben gekommen?
Ja, du hast gesagt, ich soll es kurz machen. Das wird dann schwierig, wenn ich das jetzt alles ausführe. Ja, also eigentlich ist es mir nicht wirklich bewusst gewesen, dass Gott mich zu sich gezogen hat. Das kann ich jetzt rückblicken, kann ich das so sagen und rückblicken kann ich das so sehen. Und Biene hat irgendwann mal zu mir gesagt, ich habe an irgendeinem Punkt angefangen zu fragen. Das ist mir aber nicht mehr bewusst, das weiß ich nicht mehr, dass ich das wirklich getan habe. Und ja, Gott ist meinen ganz persönlichen Weg mit mir gegangen und wirklich, letztendlich war es dann der Alpha-Kurs, wo ich, wo Biene mich ja dann eingeladen hat. Ich habe das damals bei meiner Taufe, glaube ich, auch schon erzählt, wo Biene mich beim Laufen irgendwann gefragt hat und gesagt hat, möchtest du nicht mal mitkommen? Und ich habe einfach Ja gesagt, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Und habe dann, als ich dann die ersten Male schon da war, war für mich eigentlich klar, das ist das, was ich suche. Aber es fällt mir schwer, Ja zu sagen, weil ich gesagt habe, so in meinem Leben, wie ich jetzt hier stehe, kann ich nicht einfach zu Gott kommen. Eigentlich geht das doch gar nicht. Aber er hat mir ganz klar gesagt, ich hole dich da ab, wo du stehst und ich liebe dich so, wie du bist. Das kann ich jetzt rückblickend zu sagen. Damals habe ich das nicht annehmen können. Und im Alpha-Kurs, und es ist jetzt dieses Jahr, am 10. März sind es genau 3 Jahre und ich kann es auch noch genau festmachen am Samstagabend. Und ja, es war das größte Geschenk, was ich überhaupt kriegen konnte, weil dadurch habe ich einen Sinn in meinem Leben bekommen mit allen Facetten, die dazugehören, die jetzt hier den Rahmen sprengen.
Ja, das wird jetzt richtig Spaß machen, dich weiter auszuquetschen und dich erzählen zu lassen. Ja, weil es wirklich bewegend ist, zu sehen, wenn Gott in einem Menschen ja sichtbar wird und ja einfach etwas passiert. Dazu reicht die Zeit nicht ganz aus, denn Gunhild sollte ja auch noch zu Wort kommen. Du bist schon einiges länger Christ. Wie lange bist du schon Christ?
54 Jahre.
54 Jahre. Lange Zeit, ne? Ja, nicht nur für euch, für mich auch. Gunhild, in 54 Jahren, du bist ja irgendwann auch mal zum Christsein gekommen, bei Sabine ist das noch recht frisch, wenn sie mal in 50 Jahren zurückblickt, dann wird sie das auch mal, weiß ich nicht, noch mal anders vielleicht erzählen oder vielleicht auch anders bewerten. Wenn du zurückblickst, hat sich in diesen ganzen Jahren in deinem Christsein irgendwas verändert?
Die Freude und die Begeisterung, wenn man in der Jugend zum Glauben kommt, die ist dann im Laufe meines Christenlebens oder meines Glaubenslebens die Erkenntnis gewachsen, was Gott wirklich für mich getan hat. Gedanken ging.
Ja, und wenn man 54 Jahre lang Christ ist, das ist ja nun wirklich eine lange Zeit, kann ich mir als einfach vorstellen, dass es auch Zeiten gegeben hat, wo ja, man wirklich mit Gott gerungen hat, wo man gefragt hat, wo nicht alles so klar und deutlich war. Hast du Zeiten erlebt, wo du echt in Bedrängnis warst und ich denke einfach mal danach auch Gott erlebt hast?
Also ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass ich nie an ihm zweifeln brauchte, aber in Bedrängnis bin ich sehr, sehr häufig gekommen durch viele, viele Krankheiten. Ich habe dann aber immer wieder erlebt, dass mir vor den Schwierigkeiten und vor vielen Operationen immer wieder die gleichen Bibelverse begegnet sind. Das war Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen und auch der Psalm 30. Und dadurch habe ich unendlich viel Bewahrung erlebt.
Ich möchte euch einfach Dankeschön sagen. Es gäbe sicherlich ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Ja. Gut, wir hatten noch eine Frage abgesprochen. Ich wollte sie jetzt eigentlich nicht sagen, aber Gunnel sagt gerade, die ist wichtig. Ja, und wenn Gunnel sagt, das ist wichtig, 54 Jahre Erfahrung, die kann man nicht einfach so wegstreichen, dann stelle ich sie dir auch und frage danach. Die hat nämlich abgesprochen, eine Sache mitzugeben. 54 Jahre Erfahrung. Was möchtest du den Leuten, die jetzt hier sitzen, dich hören, was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben?
Durchhalten, aushalten, weitermachen, wie wir das auch in der vorige Woche in der Predigt gehört haben, weitermachen. Und da möchte ich das mit einem Liedvers noch sagen, der mir auch immer wichtig war. Wenn ich auch nichts fühle, so führst du doch zum Ziele, du führst zum Ziele auch durch die Nacht.
Ganz herzlichen Dank und das ist ein super Abschluss für diese kurze Gesprächsrunde. Also ich habe Lust dazu, das irgendwie mal auszubauen und wirklich so einen Zeugnistagabend zu machen oder wie auch immer. Ganz herzlichen Dank, Gott segne euch und ich glaube, ja. Das zu sehen, zu hören, wie Gott bei Menschen wirkt, ist allen Grund, ja, Gott zu loben, ihn anzubeten und das wollen wir jetzt einfach weiter tun.
Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus. Du, Herr, glaubst an mich, traust mir was zu und forderst mich heraus. Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinem Wüstensand. Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich deine Hand. Wir wollen wieder aufstehen und einfach weiter. es wirklich gut zu wissen, dass du uns ans Ziel bringst. Es ist gut zu wissen, dass für dich nichts unmöglich ist und dass Situationen, die vielleicht sogar Jahre ausweglos erschienen haben, so wie wir es nachlesen können im Buch der Richter, Herr, dass das für dich kein Problem darstellt, sondern dass du zu deiner Zeit handelst und Dinge auch veränderst und wendest. Für dich ist nichts unmöglich. Du bist einfach groß genug, um unser Leben zu gestalten, um uns an das Ziel zu bringen, das du für uns vorgesehen hast. Und Vater, dafür preise ich dich, weil du ein mächtiger Gott bist, der sich um uns kümmert.
Ein bisschen länger gedauert hat, so denke ich doch, ist es ja keine verschenkte Zeit, sondern wertvolle Zeit, wenn wir begriffen haben, wie souverän Gott tatsächlich ist. Dass Gott mit eurem Leben, mit meinem Leben echt etwas vorhat. Und dass er ja nicht darauf schaut, wie gut ich bin, wie stark ich bin und was ich geschafft habe oder auch nicht, sondern das ist Gott eigentlich gleichgültig. Das ist ihm egal. Er möchte ganz alleine, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm nachfolgen und ja, dass wir ihm glauben, das, was er sagt. Und dazu lade ich jeden Einzelnen ein. Und derjenige, der jetzt vielleicht noch Fragen hat, dem etwas unklar ist, der ist eingeladen, hier nach vorne zu kommen, nach dem Gottesdienst, um auch diese Fragen auszusprechen, mit jemandem darüber zu beten oder es einfach nur mal zu sagen. Die Mitarbeiter werden gleich hier vorne sein und einfach auch Zeit haben. Wir haben gerade in dem Lied gesungen, vom Rückenwind. Ich finde das immer ganz schön, dieses Lied. Das erinnert mich immer ans Fahrradfahren. Wir singen das immer, wenn der Wind entgegensteht und bergauf geht. Dann habe ich das, ja singen tue ich das dann nicht, aber dann habe ich das im Kopf. Aber ungefähr ist es auch so, wenn wir rausgehen jetzt und den Segen empfangen, dann soll dieser Segen uns Rückenwind geben. Der soll uns durch die Woche tragen, dass er uns daran erinnern, dass Gott souverän ist, dass er keine Fehler macht und auf jeden Fall bei euch ist. Und deswegen lade ich euch ein, aufzustehen und den Segen zu hören und zu empfangen. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir zu in Liebe und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir gnädig und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und ich möchte es nicht versäumen, Carsten Wenzel ganz, ganz herzlich zu danken. Du hast uns einen Text aus dem Alten Testament sehr anschaulich, lebhaft nahegebracht. Und ganz herzlichen Dank für dein
weiteren Werdegang, für deine Arbeit in deiner Gemeinde. Alles Gute, Gottes Segen und auch, ja, sei stark in Bayern.